Und damit Sie wissen, wer die Moderatorin ist, wer die Fragen stellt, ein paar Takte zu Katrin Michaelsen. Sie stammt aus Bremen, ist schon lange Rheinländerin. Bei uns im Europateam ist sie verantwortlich unter anderem für die Sendungen Gesichter Europas und Europa heute. Sie war viel für uns in Brüssel und wenn man sie nach ihrem ersten Erlebnis zu Europa und in Europa fragt, dann erinnert sie sich an eine Reise mit der Familie als Zehnjährige und den Grenzübertritt von Deutschland nach Dänemark. Und sie sagte, naja, das war völlig unspektakulär. Vielleicht ist ja das Normale das Besondere in Europa. Katrin, bitte.
Vielen Dank, Ursula Welter. Vielen Dank, Herr Asselborn. Ich freue mich, dass wir hier miteinander auf der Bühne ein wenig weiter darüber diskutieren können, was Europa uns bedeutet und was Europa uns, wie wir Europa erleben. Ich muss ein bisschen noch meine Karten sortieren. Moment. Du hast gesagt, Ursula Welter, das Besondere ist das Normale. Und das Normale ist in Europa gerade ein bisschen ins Moment. So, jetzt habe ich das. Das Normale ist das Besondere. Aber was ist das Normale in Europa im Jahr 2024? Wie sieht unsere Realität aus? Wie erleben wir Europa? Und was bedeutet es uns? Das haben wir gerade von Jean Asselborn erfahren. Das möchten wir aber auch von unseren Gästen hier auf der Bühne erfahren und ich möchte sie Ihnen noch ein bisschen genauer vorstellen. Elisabete Windule-Minze weiß, was es heißt, ein Land zu verlassen und sich anderswo eine neue Heimat aufzubauen. Sie stammt aus Lettland, aus Riga. Sie ist zum Studieren nach Deutschland gekommen, hat dort Medienmanagement studiert, lebt jetzt in Berlin und hat mir gesagt, sie ist sehr froh, in Deutschland zu sein und das bedeutet für sie eine große Freiheit. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Matti Randow stammt aus Wien. Er sorgt dafür, dass in Österreich die Anliegen junger Menschen gehört und gesehen werden. Bereits als 14-jähriger Schüler war Matti Randow beim Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen im Büro. Heute arbeitet er als Zivildienstleistender und Aktivist und ist heute Abend bei uns in Köln. Herzlich willkommen.
Hallo.
Caroline Born weiß, wie man komplizierte Themen in 3 Minuten erzählen und komprimieren kann. Sie ist Korrespondentin in unserem Brüsseler Studio, dem Studio des Deutschlandfunks. Sie ist vor allen Dingen für Migration zuständig, hat in dieser Woche auch über den Asylkompromiss berichtet, ist aber auch zuständig für Klimapolitik und Digitales. Schön, dass du dabei bist heute Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, und Herr Asselborn, Sie haben uns einiges zu denken gegeben. Wir haben von Ihnen einiges gehört, was Ihnen und Ihrem Europa wichtig ist. Sie haben gesagt, junge Menschen haben das Recht, in Frieden zu leben. Das Denken, was sie in dem Kopf haben, das sollen sie leben und erleben können. Matti, wie erleben Sie das momentan in Europa? Was bedeutet Ihnen Europa?
Große Frage. Also ich bin aufgewachsen oder wachse auch immer noch auf in aber ich bin vor allem aufgewachsen in der Selbstverständlichkeit eigentlich, dass Frieden herrscht in Europa. Ich glaube, die älteren Generationen hatten immer diese Erinnerung an die Zeiten des Kalten Krieges. Die haben junge Menschen logischerweise nicht. Ist die Frage, ob das etwas Gutes ist oder was Schlechtes. Vielleicht sind dann auch Ältere schon ein bisschen mehr daran gewöhnt, dass es auch anders geht. Ich glaube, dass es eben junge Menschen eher überrascht hat oder die sich sehr umstellen mussten, dass wir jetzt auf einmal so eine Gefahr haben und eben Krieg auf europäischem Boden. Und ich glaube, das ist was gerade in den letzten Jahren auch dieses Europaverständnis verändert hat ein bisschen vielleicht bei uns.
Das Europaverständnis, dass Europa auch von außen bedroht ist. Elisabete Windule-Minze, du hast den Weg von Lettland nach Deutschland gemacht. Was hat sich für dich verändert? Wie schaust du, seitdem du in Deutschland lebst, auf Europa?
Also ich bin ja nach Deutschland gekommen, um zu studieren, weil ich was Neues erleben wollte und mich herausfordern wollte. Und ich bin nach Deutschland gekommen, zu einem zentraleuropäischen Land, wo die Politik und gesellschaftlichen Themen für mich aktueller sind, als die waren für mich in Lettland, weil hier sind diese ganzen Themen ganz nah. Man spricht drüber jeden Tag, was in der Welt so passiert und was eigentlich wollen wir hier ändern und was erwarten wir von Europa. Und wie gesagt, also diese politischen Aspekte haben sich sehr eindeutig verändert. Ich bin darauf aufmerksam geworden, was ich in der Zukunft für mich und für meine Kollegen sehe.
Also eine Frage der Möglichkeiten und der neuen Perspektiven. Caroline Born, in Brüssel bist du dabei, dich darauf vorzubereiten, dass der Wahlkampf zur Europawahl Fahrt aufnimmt. Worum wird es dieses Mal gehen bei der Europawahl?
Na, ich denke, es wird um viel gehen. Also wir beobachten das ja, wenn wir uns jetzt die Umfragen anschauen, dass die Parteien auf der rechten Seite deutlich zulegen werden. Natürlich muss man da immer genau sagen, worum es geht. Also es wird, denke ich, trotzdem noch weiterhin eine Mehrheit geben für diese sehr große Koalition, die es im Moment in Brüssel gibt von Sozialdemokraten, Christdemokraten und Liberalen. Aber ich glaube, es werden sich trotzdem die Gewichte im Parlament eigentlich nochmal deutlich verschieben. Also ich könnte mir vorstellen, es wird anders sein, als es jetzt ist, danach. Und deswegen würde ich schon sagen, da steht viel auf dem Spiel. Wir hatten ja auch sehr hitzige Diskussionen in Brüssel rund um den Green Deal. Ich weiß nicht, wie stark der im Wahlkampf noch eine Rolle spielt oder ob man jetzt hauptsächlich über Landwirtschaft einfach sprechen wird und überhaupt nicht mehr über Klimawandel. Migration haben Sie angesprochen. Das wird natürlich ein Thema bleiben. Also ja, ich glaube, ich könnte gar nicht aufhören, wenn ich sage, um was geht's da jetzt eigentlich alles bei der Wahl?
Herr Asselborn, Sie haben gesagt, die jungen Menschen haben das Recht, in Frieden zu leben. Helfen wir den jungen Menschen denn genug dabei, dass sie es weiterhin so in Frieden hier in Europa leben, arbeiten, sich weiterentwickeln können?
Also zuerst, ich glaube, wir müssen das machen, was ich versucht habe anzudeuten, dass die Europäische Union ja neben dem Euro auch sehr auf die Jugend gesetzt hat. Wenn ich Erasmus schaue und wenn ich Schengen schaue, das ist das, was junge Menschen ja wollen von Europa, dass sie nicht eingezwängt sind, sondern dass sie in eine Welt hineinleben können, wo wirklich die Freiheit Trumpf ist. Ich will vielleicht, was jetzt diese Wahl angeht, eine Gefahr aufzeichnen. Sie sehen in Frankreich, in Luxemburg schauen wir auch französisches Fernsehen, da sieht man eine Annäherung in der Sache zwischen der klassischen Rechten und eben der extremen Rechten, Le Pen. Die Partei Les Républicains ist eigentlich die Folgepartei von den Gaullisten und von den, von Sarkozy und so weiter. Und hier sieht man, dass sich da etwas zusammenbrauen kann, was dann auch für Le Pen jedenfalls und vielleicht auch für andere ein Zeichen wäre, dass auf der rechten Seite, ich sage das auf der rechten Seite, die klassische Rechte und eben die extreme Rechte, dass sie sich verschmelzen könnten in verschiedenen Fragen. Sie haben die Migration angesprochen. Es gibt einen Punkt, der zu bekämpfen ist. Das ist, dass die EVP, und ich rede jetzt nicht als Sozialdemokrat, ich sage zur Sache, dass dieses Ruanda-Modell in der Flüchtlingspolitik, das ist abscheulich. Dass wir auf einen Weg gehen in Europa. Das ist immerhin die stärkste Partei, die das vorschlägt, dass man darüber nachdenken soll, wo die Engländer noch heute noch immer von ihren Gerichten blockiert werden. Aber wenn ein Mensch dann an unsere Tür klopft, aufgrund von der Genfer Konvention, dann wird er auf ein Schiff gesetzt oder ein Flugzeug und wird nach Ruanda ausgeführt. Und da soll dann die ganze Prozedur stattfinden. Das ist uneuropäisch in höchster Potenz. Und darum muss man als, sage das jetzt, als wir als Demokraten, die beobachten, was sich tut, was sich zusammenbraut, müssen wir sehr, sehr wachsam sein. Und das ist natürlich auch für junge Menschen. Junge Menschen wollen auch, dass in der Flüchtlingsfrage eine gewisse Ordnung ist, dass wir ein europäisches Gesetz haben. Aber dass wir einfach denen Menschen, die ihr Land müssen verlassen, dass man die abweist, nach Afrika verfrachtet, oder, also wie ich gesagt habe, das ist etwas, was, glaube ich, in der Europäischen Union nicht hinnehmbar ist.
Dann lassen Sie uns kurz bei dem Thema Migration und Asyl bleiben. Caroline Born hat darüber ja in dieser Woche ausführlich berichtet, über den Kompromiss in Asylfragen, dass die EU nun Regeln gefunden hat, wie mit Geflüchteten umgegangen wird. Das hat 8 Jahre lang gedauert. Das war ein langer Weg. Würden Sie, Herr Asselborn, würden Sie, Caroline Born, sagen, 8 Jahre waren nötig, um diesen Kompromiss zu finden?
Ja, offensichtlich waren sie nötig, denn man liegt da ja total weit auseinander und hat jetzt offenbar dieses Möglichkeitsfenster genutzt, dass man sich jetzt einigen kann. Ich finde, man muss immer dazu sagen, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt Regeln gefunden, es gibt ja nichts, ist ja nicht so, dass es sie vorher nicht gab, aber es hat natürlich nicht funktioniert, was man hatte. Was Sie angesprochen haben, das Ruanda-Modell, ich finde es da auch wichtig, dazu zu sagen, mit den Regeln, die man jetzt beschlossen hat, ist es nicht möglich. Es ist sehr vage, was da drin steht, aber Ruanda würde nicht gehen. Es müsste irgendeine Verbindung haben zu einem Drittstaat, wenn man Geflüchtete oder Migranten dahin zurückbringt. Aber es ist natürlich, es steht, steht im Wahlprogramm drin. Und wenn die ziemlich sicher größte Fraktion im Parlament es fordert, dann zeigt es natürlich was. Und ich glaube, das haben wir ja auch gesehen bei den Verhandlungen zu diesem Asyl- und Migrationspakt, dass Deutschland, Luxemburg und noch paar wenige andere Staaten da, Portugal, ja, es sind nicht viele, relativ alleine da standen, die zum Beispiel gesagt haben, bei den Grenzverfahren, also dass man schon an der Außengrenze Schnellverfahren durchführt, dass man da zum Beispiel, das war ja in Deutschland ein großes Thema, keine Familien mit Kindern drin hat, aber dass es da einfach nicht viele andere Länder gab, die gesagt haben, ja, das sehen wir auch so. Also ich glaube, da muss man auch einfach sehen, wie sind da jetzt gerade die Mehrheiten und dass eben solche Forderungen wie Ruanda im Spiel sind, zumindest für den Wahlkampf, zeigt einfach, wie die Stimmung gerade in der EU ist.
Darf ich nur ein Wort sagen, denn die jungen Menschen sollen reden. Also wir haben im Juni letzten Jahres im Rat der Immigrationsminister, der Innenminister, haben wir mit Deutschland, vor allem mit Nancy Faeser und ein paar andere, die Portugiesen, die Ihren und meine Wenigkeit, haben uns gewehrt gegen dieses Ruanda-Modell, was aber von vielen anderen Ländern auf dem Tisch lag. Und wir haben uns dagegen gewehrt. Das heißt nicht, dass es weg ist. So. Und dann zweitens, was Sie gesagt haben, wir haben ein paar Länder, haben wir gesagt, wir wollen nicht, dass Familien mit Kindern an der Grenze angehalten werden. Aber leider konnte man, das nennt man im Trilog, also mit dem Europaparlament konnte man sich da nicht durchsetzen. Aber natürlich, es gibt eine gewisse Priorität für Familien, die jetzt mit Kindern kommen in diesen Grenzen. Aber es ist schlecht, was da gemacht worden ist. Das stimmt.
Ich glaube auch, dass gerade im Bereich Asyl sich irgendwie auch was zeigt, was Sie, Herr Asselborn, auch beschrieben haben, dass man, glaube ich, Jahre oder Jahrzehnte lang sich, wenn es um Europa, um Freiheit, um Demokratie ging, irgendwie darauf verlassen konnte, dass diese klassischen Parteien, meistens waren es Sozialdemokratinnen und Konservative, dass man sich auf die verlassen konnte, wenn es um die Verteidigung von dem Ganzen ging. Und das hat sich eben in den letzten Jahren und das eben auch jetzt in meiner Lebenszeit verändert. Also jetzt aus österreichischer Perspektive waren wir jetzt noch nie Vorbilder. Wir hatten schon recht früh irgendwie auch Koalitionen von Konservativen mit Rechten bis Rechtsextremen, aber auch gerade der Erfolg von Sebastian Kurz, der ja auch noch gar nicht so lange her ist eigentlich, auch wenn er inzwischen nicht rechtskräftig verurteilt ist, aber Da ging es ja auch ganz viel um Migration und das hat er ja auch genutzt und diese Annäherung, die da stattgefunden hat, ist, glaube ich, auch eine große Gefahr. Also eine Politikwissenschaftlerin aus Österreich, Natascha Strobel, hat das als radikalisierten Konservatismus bezeichnet, dass man sich da eben nicht mehr drauf verlassen kann. Und auch jetzt, wenn auch in Österreich das Thema Demokratie verteidigen irgendwie präsent war, also auch bei uns gab es Demos, leider nicht so viele und so große wie hier in Deutschland, aber auch da hat man gesehen, dass man sich da nicht mehr auf die verlassen kann und dass man da eben was dagegen tun muss und auch ein Gegenmodell vielleicht zeichnen.
Auf die verlassen kann, wen meinst du mit die?
Ja, bei uns eben vor allem auch die Konservativen, also die ÖVP ist es bei uns, aber das zieht sich ja, glaube ich, durch ganz Europa auch.
Ja. Wir wollen auch darüber reden, dass wir oder die Wählerinnen und Wähler in diesem Jahr das erste Mal die Möglichkeit haben, mit 16 abzustimmen bei der Europawahl. Nicht nur in Deutschland, in Malta, in Belgien und in Österreich sowieso und in Griechenland ab 17. Österreich hat das Wahlalter im Jahr 2007 schon auf 16 gesenkt. Das heißt, es gibt Erfahrungen damit, wie das ist, mit 16 seine Stimme abgeben zu können. Wie war das für Sie, Matti Randow? War das mit ein Grund dafür, dass Sie mit 16 wählen durften, dass Sie sich schon so früh auch engagiert haben in Österreich? Sie waren, wenn ich das noch kurz sagen darf, auch Schulsprecher. Sie haben sich vernetzt. Sie haben während der Corona-Pandemie laut dagegen protestiert, dass sich die Regierung mit den Schülerinnen und Schülern nicht so befasst hat, wie sie das wollten. Sie wollten die Schulen offen halten. Also wie war das, mit 16 wählen zu dürfen? Hat das Auswirkungen darauf gehabt, was Ihr politisches Engagement betrifft?
Also ich weiß nicht, wie weit es bei mir Auswirkungen hatte. Ich hätte, glaube ich, ganz schon früher gewählt auch. Ich wurde von meinen Eltern irgendwie politisch erzogen, so. Mit 14 bei Fridays for Future angefangen. In der Pandemie ging es vor allem darum, dass eben nicht mit uns geredet wurde und dass die Schulen nicht sicher gemacht wurden. Also ich weiß nicht, wie viel Rolle das für mich persönlich gespielt hat, aber natürlich ist es so, dass das wichtig ist, dass Menschen mit 16 schon wählen können, also einfach so früh wie möglich. Weil einerseits sieht man, dass demografisch sowieso die Jugend nicht entscheidend ist. Also wir sind nicht diejenigen, die die Wahlen entscheiden, die darüber bestimmen, wie es dann ausgeht. Allein da ist es natürlich schon so, dass wenn man da zwei Jahrgänge mehr mit reinnimmt, dass sich das ein bisschen verändert. Aber eben gerade auch, wenn man vermitteln will, wie wichtig Demokratie und wie wichtig auch die EU ist, dann kann man halt nicht sagen, ja gut, die ersten 18 Jahre deines Lebens darfst du aber eigentlich erstmal gar nichts sagen, darfst gar nicht mitbestimmen. Also in Österreich ist es im Stundenplan, im Lehrplan auch schon in der 10. Klasse, dass man da die EU quasi bespricht irgendwie. Es wird halt uns beigebracht wie so ein fertiges Konzept irgendwie, was halt sich jetzt in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat. Klar, dann kann da vielleicht noch wer dazukommen oder mal jemand gehen, aber es wird jetzt nicht viel vermittelt irgendwie, dass da auch noch viel passieren kann, ja. Und das muss man aber machen und man muss eben, um das junge Menschen irgendwie rüberzubringen, muss man es natürlich auch mitbestimmen lassen, weil sonst ist das irgendwie nicht ganz schlüssig.
Würdest du denn sagen, die Anliegen junger Menschen finden durch das frühe Wahlalter und durch das Lautsein auch mehr Raum in Österreich?
Also ich habe den Vergleich nicht, weil 2007, wo es eingeführt wurde, war ich 3. Also da habe ich es noch nicht, ich kann es nicht beurteilen, wie es davor war. Es ist nicht so, dass es genug Einfluss hat in Österreich, glaube ich. Aber ja, es ist eben sicher besser als mit 18. Eben auch gerade, wenn man von jungen Menschen ja auch immer erwartet, dass sie politisch sind. Also es wird sich ja so oft beschwert, dass wir irgendwie politikverdrossen sind und uns nicht einsetzen für Dinge, die uns wichtig sind. Ich glaube da grundsätzlich eh nicht dran. Also Stichwort Fridays for Future, aber es gibt ja etliche Gegenbeweise dafür. Aber wenn man das einfordert, dann muss man es eben auch vorleben und auch die Möglichkeiten dazu geben, für junge Menschen sich einzubringen. Aber auch nicht nur über Wählen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, wie diese eine Stimme bedeutet. Wie hier schon angesprochen wurde, dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir frei reisen können, dass wir ja ohne viel denken müssen und können bezahlen im Euro und haben diese Freiheit wirklich zu entscheiden, wo wollen wir studieren, wo wollen wir weiter unser Leben aufbauen. Genau, für viele ist es einfach selbstverständlich, aber man muss auch ansprechen die Sachen, die dann wegfallen würden, wenn es kein Europa mehr geben würde, wie zum Beispiel ja, Bildung. Man muss auch denken, falls Rechtsextremisten mehr Macht in Europa bekommen würden, man muss ansprechen, dass auch die ersten Sachen, die wegfallen werden oder beziehungsweise die ersten Förderungen, die wegfallen würden, wären bestimmt auch in der Bildung. Das haben zum Beispiel meine Professorinnen gesagt, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, die vielleicht jetzt so einen neuen Studiengang aufbauen wollen, was super ja technisch auch in die Zukunft schaut. Aber wenn die keine Förderungen dafür kriegen, können die das nicht machen. Also die Leute hier können nicht ausgebildet werden. Wie wollen wir denn als Europa in Deutschland mit großen Ländern wie China oder den USA konkurrieren, wenn wir unsere Leute nicht weiter ausbilden können? Also das ist eine Sache. Dann muss man halt als jünger Mensch überlegen, okay, wem gebe ich denn meine Stimme? Was möchte ich denn von der Zukunft? Möchte ich denn ja wirklich wettbewerbsfähig sein oder nicht? Ich glaube, das war nur eine große Gedanke, mit der ich mich sehr beschäftige in der letzten Zeit.
Herr Asselborn möchte antworten.
Nee, ich wollte nur sagen, du hast ganz recht, Matti. Die Europa kaputt schlagen wollen und die Integration Europas nicht wollen, was wollen die? Die wollen den Menschen ja sagen, früher war alles besser, als jedes Land sich selber um seine Probleme gekümmert hat. Wir wollen wieder in den Grenzen leben, den nationalen Grenzen leben, dann bekommen wir alles in den Griff. Und das ist ja genau das Gegenteil. Wie will denn in Europa zum Beispiel in der Klimafrage durch nationale Maßnahmen bestehen? Wie will dann in Europa ein Land die Sicherheit der Menschen garantieren? Und ich könnte weitermachen. Auch, das haben wir ja gesehen bei Covid, es geht ja gar nicht mehr, dass Länder alleine nationale Lösungen finden. Und du hast ganz, ganz recht. Das heißt, wenn du siehst, die Rechten, diese Extremen, wollen ja Schengen kaputt machen. Das ist schon das Allererste. Sie wollen wieder Grenzen einführen, dass an allen Grenzen Europas wieder kontrolliert wird. Und du weißt auch, dass Schengen sind 27 Länder. Ich glaube, in 7 oder 8 Ländern wird wieder kontrolliert. Und wir müssen aufpassen, Schengen heißt freie Fahrt. Und es darf nicht die Ausnahme werden, dass es freie Fahrt ist. Und in vielen Ländern, in Österreich, auch Deutschland, andere, die machen wieder Kontrollen an den Grenzen. Das ist natürlich bedingt dadurch, dass wir keine europäische Flüchtlingspolitik haben und dass wir die interne Migration in Europa, dass man die kontrollieren will. Also aufpassen für die jungen Menschen. Schengen ist ein großes Acquis. Neben dem Euro würde ich sagen, das Größte, was wir haben, dass das nicht kaputt gemacht wird.
Ich möchte noch ein bisschen bei dem Thema Erstwähler bleiben und ich möchte eine Zahl in die Diskussion einspeisen, die ich gefunden habe. Das kommt aus einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die Erstwähler gefragt hat, welche Probleme haben wir in Europa, beziehungsweise wer von euch glaubt, welche Partei kann diese Probleme am besten lösen? Und da haben von den Befragten 40% erstmal gesagt, ihnen fällt dazu gar nichts ein. Und von denjenigen, die gesagt haben, ich könnte mir vorstellen, dass eine Partei das löst, haben 14% der SPD das zugetraut, 14% der AfD, 10% den Grünen und nur 8% CDU/CSU. Das ist ein Ergebnis, das ist die Realität, mit der wir es hier gerade vor den Europawahlen auch zu tun haben. Was ist da?
Ein Wort von mir.
Ja.
Ich glaube, es tut Europa gut und es tut Deutschland gut, dass in vielen Städten Deutschlands die Menschen auf die Straße gehen und sich gegen die AfD stellen, dass die Kirchen das tun, dass die Gewerkschaften das tun. Und das müsste vielmehr auch noch von anderen Parteien getan werden. Die AfD hat nur eins im Sinn: durch Lügen an die Macht kommen und dann die Verfassung und die europäische Verträge so zu verbiegen, wie wir das ja gesehen haben in verschiedenen Ländern, damit sie an der Macht bleiben. Aufpassen, das sind die, die Europa kaputt machen. Und wir haben alle eine große Verantwortung, ob wir jung sind oder alt, die Alten natürlich auch, vielleicht noch mehr als die Jungen, einzusehen, dass das so nicht darf durchgehen.
Aber was ist da schiefgelaufen, dass wir mit denjenigen es zu tun bekommen, die Europa in der Form kaputtschlagen wollen, Caroline Born? Wenn wir uns angucken, mit Blick auf die Europawahl, mit Blick auf die Parteien, die sich jetzt gerade auch für die jüngeren Wählerinnen und Wähler in Position bringen, haben die Erstwähler und die jüngeren Wähler genug auf dem Schirm, dass sie ihnen Alternativen bieten, auf die Situation eingehen, in denen Erstwähler sich befinden? Gibt es genug Informationen? Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich finde, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, grundsätzlich merkt man jetzt so ein bisschen, dass die Leute dann halt auspacken, was haben wir denn alles für junge Menschen? Und dann wird gerne Erasmus zum Beispiel ausgepackt. Aber ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen Konjunktur, dass man das eben vor den Wahlen macht, um natürlich junge Leute nochmal dafür zu begeistern. Ich glaube, diese Frage, welcher Partei trauen Sie zu, die Probleme zu lösen? Es steht halt einfach auch viel an. Also, dass man da jetzt nicht sagt, die können's, überrascht mich jetzt nicht total, dass das so ist. Aber grundsätzlich glaube ich, es ist auch gar nicht so einfach, jetzt speziell junge Menschen mit Europa zu adressieren, weil ich glaube, es ist grundsätzlich auch den Leuten gar nicht so nahe. Und dann jetzt eben noch diesen Bezug mit jüngeren Leuten zu finden, ist dann eben nochmal doppelt schwerer. Also für vieles ist die EU ja auch einfach gar nicht zuständig, vielleicht was junge Menschen betrifft. Und ich glaube, deswegen wirkt es dann manchmal, oder auf mich wirkt es zumindest so ein bisschen hinkonstruiert, wenn man dann versucht, kurz zu der Wahl jetzt nochmal was auszupacken, was irgendwie schon Leute ab 16 interessieren könnte.
Fühlt ihr euch denn angesprochen von den Kampagnen, die momentan von den europäischen Parteien mit Blick auf die Europawahl gestartet werden?
Also ich, jein. Also, also bei uns in Österreich gibt es fünf Parlamentsparteien, die jetzt, also im Nationalrat vertretenen Parteien, die antreten, und bei vier von ihnen ist ein, Entschuldigung für den Begriff, sind alte weiße Männer die Spitzenkandidaten. Aber man kann auch geistig jung geblieben sein, natürlich. Aber bei uns ist es so, dass die Grünen als einzige Partei eben keinen alten weißen Mann aufgestellt haben, sondern eine 24-jährige Klimaaktivistin. Also da gibt schon ein bisschen den Versuch, glaube ich, auch Europa nicht eben mit diesem Opa quasi zu behaften, irgendwie, sondern ein bisschen was anderes dagegen zu setzen. Man wird sehen, ich bin gespannt, wie sich das bei uns darauf auswirkt, ob auf einmal wieder mehr junge Leute die Grünen wählen. Das ist jetzt in den Umfragen bisher nicht unbedingt so. Man muss aber auch dazu sagen, dass in Österreich seit Monaten die FPÖ, also das Pendant der AfD, die Umfragen anführt und teilweise mit 10% Vorsprung. Also bei uns ist es auch so, dass wir wählen im Herbst auch unser Parlament, unser Nationalrat neu, und teilweise wird die EU-Wahl einfach als Stimmungstest für die nationale Wahl dann angesehen. Und eben zu dieser Frage, wie konnte das passieren, dass vielleicht auch junge Menschen eben da niemandem das zutrauen oder dann zu den extrem Rechten gehen. Naja, was erwartet man sich, wenn man so mit der EU umgeht die ganze Zeit? Also wenn man uns eben das vermittelt als starres, fertiges Konzept, wo aber gar kein Platz ist eigentlich dafür, sich zu überlegen, okay, wie könnte das denn noch weitergehen? Also was kann denn da auch noch besser werden, weil, sind wir uns ehrlich, es kann noch sehr viel besser werden in der EU. Ja? Also das ist das direkte Ergebnis davon. Es ist bei uns so, eigentlich alles, was irgendwie schief läuft, wird auf die EU geschoben. Ja? wenn sich, weiß nicht, unser Bundeskanzler mal irgendwie in der EU einbringt, dann ist es, um sich innenpolitisch zu profilieren, um irgendwas zu blockieren, solche Dinge zu tun, dann kann man halt auch einfach nicht erwarten, dass die jungen Menschen dann irgendwie alle 5 Jahre sagen, ah, super, EU. Also da muss halt einfach ein grundsätzlich anderer Zugang dazu herrschen. Dann wird es auch wieder besser, glaube ich. Also kann man den jungen Menschen nur noch ein bisschen vertrauen.
Ja, ich glaube auch, also erstens habe ich jetzt immer mehr davon mitbekommen, dass die Stimme eben sehr viel wert ist, aber auch, was für mich zum Beispiel als eine Wählerin wichtig wäre, dass wenn ich denke, wen ich wähle, dann überlege ich auch, okay, ich möchte ja, dass die Europa stark bleibt, ich möchte, dass die Länder einander unterstützen und ich möchte nicht, dass zum Beispiel Putin versucht, Europa zu spalten, dann muss ich ja schauen, okay, wem gebe ich denn meine Stimme und wie kann ich denn gegen den, ja, allen anderen, also gegen diesen Rechtsextremismus kämpfen, dann gehe ich als junger Mensch auch auf die Straße, weil ich weiß, da spiel ich auch eine Rolle. Und das ist auch wichtig, dass ich zeige, was ich für eine Meinung habe.
Ich möchte kurz darauf eingehen, dass Sie, Elisabete, ja gebürtig aus Lettland kommen und auch Lettland ja nah an Russland die Grenze hat. Es gibt eine große russischsprachige Minderheit in Lettland. Ich glaube, jeder Dritte spricht Russisch. Wie erleben Sie diese Bedrohung durch den russischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine? Welche Rolle spielt der in Lettland? Was erzählen Ihnen Ihre Verwandten? Was erzählen Ihnen Ihre Freunde?
Genau, also ich lebe jetzt seit 3 Jahren in Deutschland, aber natürlich habe ich sehr viel mit meinen Eltern und meinen Freunden drüber unterhalten. Und ich habe sie auch kurz vor dieser Konferenz nochmal gefragt, wie fühlen die sich, sprechen die oft über diesen Krieg, wie fühlen die sich bedroht? Und meine Freunde meinten, ach ja, fragst du mich jetzt diese Frage wieder? Wir sprechen irgendwie nicht so viel drüber. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, die haben irgendwie die Hoffnung, ja, das wird ja nicht passieren. Und deswegen denken wir, also versuchen wir nicht drüber zu sprechen. Und ich freue mich, wenn ich auch in den Nachrichten sehe, okay, die Sicherheit in diesen osteuropäischen Ländern wird verstärkt, weil wenn man das nicht jetzt tut, dann kann es auch irgendwann kommen, wenn es zu spät ist, wie man es jetzt in der Ukraine sieht. Also die Ukrainer, die dachten auch hier bestimmt nicht, okay, bald werde ich mein Land jetzt verlieren, muss ich jetzt ja irgendwo anders umziehen, ich muss aus meinem Land. Und ich glaube, wir Letten, wir hoffen, also ja, wir haben einfach diese Hoffnung und diese Überzeugung, dass wir zu Europa gehören, dass wir sicher sind und dass wir unterstützt werden. Das, was meine Freunde noch gesagt haben, naja, wenn Trump jetzt in den USA die Wahlen gewinnt, naja, dann mal schauen, wie es wird.
Das heißt, Europa ist von außen bedroht, Europa ist durch Rechtsextreme bedroht. Aber wir haben so schön gehört und auch gelesen, dass Frieden, Freiheit, Gemeinschaft im Grunde genommen das ist, worüber wir eigentlich ganz selbstverständlich reden und immer glauben, dass das selbstverständlich so weitergeht. Herr Asselborn, was können wir tun, damit das alles so weitergeht, wie wir es als Europäer schon ein paar Jahrzehnte erlebt haben?
Ja, also du hast, glaube ich, weil du bist Lettin, ich glaube nicht, dass, und du lebst in einer anderen Gefahr als wir in Luxemburg oder sogar in Deutschland, aber ich glaube nicht, dass Putin sich in ein NATO-Land will einbringen. Was Putin will, er will die NATO zerstören. Das will er, und das hat er gemacht mit der Europäischen Union. Die letzten 10 Jahre hat er nicht mehr die Europäische Union gesehen, sondern nur noch einzelne Staaten und die gegeneinander ausgespielt. Und Putin will die NATO kaputtschlagen, das ist ganz klar. Ob er in ein Land wie dein Land einbricht, da habe ich große Bedenken. Allerdings gibt es eine Bedingung, dass wir den Ukrainern helfen, weiterhelfen, dass sie sich wehren können. Wenn die Ukrainer sich nicht mehr wehren können und Putin gewinnt in der Ukraine, steht er vor Polen und er steht vor deinem Land und vor anderen. Das müssen wir weitermachen. Wir müssen wissen, dass es jetzt der Moment ist, wo wir, das ist so, leider, sagt das als Außenminister, nicht als Verteidigungsminister, dass die Ukraine Munition braucht, nicht um anzugreifen, sondern um sich zu wehren. Wenn sie sich nicht mehr wehren kann, die Ukraine kann diesen Krieg nicht beenden. Der Einzige, der den Krieg beenden kann, ist Putin. Und das ist eine Aufgabe, eine direkte Aufgabe, die wir natürlich auch als Europäische Union haben. Ich will aber nicht, seit dem 1. Januar liefert Amerika keine Munition mehr und keine Waffen mehr. Die Einzigen, die liefern, sind die Europäer. Und wir dürfen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Und ich bin hier in einem Land, das sehr, sehr viele Anstrengungen gemacht hat, viel mehr als andere Länder in der Europäischen Union. Aber wir müssen wissen, dass der Kampf der Ukrainer gegen die Russen auch ein Kampf ist für unsere Werte. Und wenn wir das wissen, glaube ich, müssen wir auch Anstrengungen machen, dass wir ihnen helfen, so lange wie möglich, dass sie sich wehren können und dass es dann zu einem gewissen Moment, ja, zu einem Verhandlungen kommt. Das muss doch das Ziel sein. Ich war 20 Jahre Außenminister. Mein Ziel war doch immer, dass man mit diesen ganzen Instrumenten der Diplomatie, der zivilisierten Diplomatie, Kriege vermeiden kann und da, wo Krieg ist, auch dann Lösungen finden kann. Wir sind leider nicht da, sind wir im Moment nicht. Aber wir müssen bereit sein, sowohl in der NATO als auch in der Europäischen Union, dass, wenn dieser Moment kommt, dass wir zuschlagen, damit dieser Krieg kann zu Ende gehen. Das ist die direkte Aufgabe jetzt, die wir als Europäische Union mithaben. Ich will nur etwas sagen. Nur ein Wort zu Matti. Also ich habe mich hier nicht aufgezwungen mit meinen Haaren. Ich lade dich ein, am 1. August kommst du mit mir, fahren wir in die Alpen, den Ventoux hoch. Einverstanden? Okay.
Ich fürchte aber, Matti weiß noch gar nicht, worauf er sich da einlässt, denn Sie fahren mit dem Fahrrad.
Ja, nicht mit dem Elektromobil.
Ja.
Und der Matti, der sieht gut aus, der kann das, der hat das durch. Okay. Wir müssen die Bühne freimachen für die Zweiten, glaube ich, die kommen.
Nein.
Es ist 19 Uhr passiert.
Wir dürfen noch weitermachen,
so.
Aber... Da wir jetzt schon übers Fahrradfahren reden, ich habe mir in der Vorbereitung für diesen Abend mit Ihnen heute Abend ein Gespräch angehört, das Sie mit den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur geführt haben. Und da haben Sie erzählt, dass Sie irgendwann die Nase voll hatten von einer hochkomplizierten Koalitionsverhandlung und Sie dann beschlossen haben, ich muss mich abreagieren, ich muss aufs Rad. Das machen Sie jetzt schon eine ganze Weile, dass Sie mit dem Rad Europa erradeln. Was sehen Sie denn da, wenn Sie durch Europa radeln, was Sie als ehemaliger Außenminister, als ehemaliger Abgeordneter Luxemburgs nicht gesehen haben? Was für ein Europa zeigt sich Ihnen dann?
Ich bin ja jetzt noch immer geradelt als Minister. Das ist ja das erste Jahr, dass ich jetzt nicht mehr radle als Minister. Ich glaube nicht, dass das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Ich glaube, Radfahren für mich jedenfalls war etwas in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn ich aus dem Flugzeug kam, muss man entweder die Entscheidung treffen, du gehst gleich ins Bett, das passt nicht, da schmeißt du alles durcheinander, oder du setzt dich aufs Rad, du machst dich ein wenig müde und dann schläfst du gut abends. Und auf dem Rad hat ein Politiker, der ja nicht, so wie der Präsident des Deutschen Fußballbundes, viele Menschen immer um sich hat, auf dem Rad ist er allein. Und er kann über sich nachdenken, über die Welt, über Deutschland, über alles, was einem durch den Kopf geht. Und das war etwas, was jedenfalls für mich, ich habe Interviews vorbereitet in meinem Kopf auf dem Fahrrad. Und wenn man diese Sucht einmal hat, dann ist es schwer, davon wegzukommen. Bevor ich heute kam, war ich noch schnell 40 Kilometer heute Morgen fahren. Mhm. Dann bin ich frisch und fröhlich. Und darum glaube ich, Fahrrad oder Bergsteigen oder spazieren gehen oder fischen gehen, das ist doch eine Sache, die normal ist. Jeder Mensch sucht sich das aus, was am besten passt. Das ist gar keine große Leistung. Ich fahre nicht nur den Ventoux, ich fahre von Luxemburg 700 Kilometer bis zum Ventoux mit dem Fahrrad, mit Gepäck. Und dann versuche ich noch einmal dieses Jahr raufzufahren. Ich bin jetzt im Dreivierteljahrhundert. Also ich muss mich ein wenig anstrengen, denn die Berge werden jedes Jahr 1% steiler. Und da muss man sich dran gewöhnen.
Also jetzt weißt du, worauf du dich einlässt, Matti. Aber das führt mich zu der Frage, wir haben gehört, dass Elisabete von Lettland nach Deutschland gegangen ist. Von dir weiß ich, dass du in Österreich lebst. Aber wie erschließt ihr euch Europa, wenn es darum geht, durch Europa zu reisen, andere Länder kennenzulernen? Ist das für euch gelebte Praxis?
Ja, ich glaube, ich kann auf jeden Fall sagen, dass für mich super einfach ist, einfach nach Hause zu fahren oder zu fliegen, wenn ich Lust drauf habe. Also theoretisch könnte ich halt frei nach Lettland fliegen und meine Familie besuchen. Das ist halt so eine große Freiheit, die ich habe. Auf jeden Fall auch jetzt plane ich meinen Urlaub. Da habe ich auch vor, Europa zu bereisen. Wenn ich auch meine Freunde in Österreich jetzt, Matti, in Wien im Sommer besuchen gehen möchte, kann ich ohne Denken da einfach hinreisen, aber auch natürlich studieren. Also wenn ich jetzt für mich entscheiden würde, ich möchte meinen Master irgendwo anders in Europa machen, könnte ich es ja einfach machen. Ich könnte mich da bewerben und dann da leben.
Also ich freue mich. Ja. Ich freue mich auch, dass ich jetzt am Wochenende in Köln sein kann und am Montag dann wieder in der Früh pünktlich zur Arbeit in Wien. Ich plane auch meinen Sommerurlaub und überlege, ob ich dieses Jahr dann endlich mal Interrail mache. Also ich habe die letzten 2 Jahre schon bei diesen Gewinnspielen der EU-Kommission mitgemacht, habe leider beide Male nicht gewonnen, das heißt, ich müsste es bezahlen. Aber und auch das ist ja zum Abschalten was ganz Gutes. Ich glaube, dass es davon viel mehr braucht. Also das ist natürlich schon ein Modell, wo man irgendwie dann auch Europa erlebt, also gerade eben auch, wenn das für junge Menschen irgendwie explizit, also sie auch ansprechen soll. Ich glaube, ja, da braucht es mehr davon. Und eben dieses, dass man auch nicht nur skizziert irgendwie, was die Gefahren sind, also das ist sicher, also enorm wichtig, ja, also auch nicht nur jetzt irgendwie, indem man Waffen liefert, sondern auch bei uns in den Ländern selbst, also es gab jetzt diesen Skandal mit Voice of Europe, wo Russland ja auch auf anderen Wegen versucht, die EU zu untermauern quasi. In Österreich gibt es gerade einen riesigen Spionageskandal, wo Russland eine riesige Rolle drinnen spielt, ja, wo unser Verfassungsschutz gestürmt wurde, zu einer Zeit, wo der damalige Innenminister der heutige Chef der FPÖ ist. Ja? Also da sieht man ja auch diese Verstrickungen und was das dann bedeutet. Kickel, genau. Und dass man aber gleichzeitig auch nicht nur sagt, okay, klar, wir sind gegen Krieg, sondern wofür sind wir? Und dass man auch versucht, eben Visionen zu formulieren und dass eben auch der Frieden halt nicht nur als Zustand, in dem kein Krieg herrscht, angesehen wird, sondern dass man das auch mit Leben erfüllt und eben zum Beispiel mit mehr Interrail-Projekten, aber mit ganz vielen anderen Dingen auch.
Ich stimme auf jeden Fall dazu, dass wir mehr solche Projekte brauchen, wo es einfacher wird, vom Land zu reisen, auch zum Beispiel dieses Baltic Trail soll ja auch in der Zukunft kommen und die östlichen Länder mit den westlichen besser zu verbinden. Und das würde ja auch doch den Austausch leichter machen und dass man mehr dass diese Länder, die vielleicht viele nicht auf dem Schirm haben, ja, Lettland, Estland, Litauen noch, wer weiß denn, wie, in welcher Ordnung die da stehen, aber dass man wirklich auch die Möglichkeit bietet, da hinzureisen, zu schauen, ey, das sind doch schöne Länder und auch diese schönen Länder müsste man besser darstellen, meiner Meinung nach. Öfters wird in der Politik gesagt, die ärmeren Länder, die müssen wir doch unterstützen. Aber hey, wir in Osten haben auch so vieles, was zu bieten. Und ja, zwar haben wir ein paar Lücken, wo wir uns verbessern können, die wir schließen können. Aber ey, ihr könnt doch uns helfen. Und so können wir halt gemeinsam eine Europa aufbauen, in der wir alle gern wohnen wollen.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, also so Projekte wie Interrail zielen ja auch darauf ab, dass man eben die Vielfalt Europas kennenlernt. Ja. Das hat natürlich auch in gewisser Weise die Gefahr, dass man dann merkt, okay, das sind ganz verschiedene Länder und dass man dabei vielleicht irgendwie auch mehr den Fokus drauf legt, zu zeigen, was verbindet uns auch und nicht nur zu zeigen, eben, ja, es gibt halt ganz viele Kulturen auf diesem kleinen Kreis, sondern was sind unsere gemeinsamen Interessen auch? Also, dass man da auch eine gewisse gemeinsame Identität und diese Gemeinschaft einfach noch stärkt.
Wie hat sich denn dein Blick auf Lettland verändert, seitdem du in Deutschland lebst? Jetzt duze ich dich einfach schon mal.
Also ich habe festgestellt, dass wirklich viele wirklich gar nicht wissen, wie es da bei uns in Lettland ist. Und öfters, als ich, also jetzt hat Lettland, Litauen und Estland, die haben ja mehr Aufmerksamkeit jetzt durch den Krieg irgendwie gewonnen, leider. Aber ja, vorher haben viele gedacht, du kommst aus Lettland, ach, kommst du eigentlich aus Russland? In welcher Sprache sprichst du denn? Russisch? Nee, also eigentlich haben wir eine eigene Mutter, also eine eigene Sprache, Lettisch, in der wir auch wirklich da sprechen.
Das heißt, sie mussten auch ein bisschen aufklären und informieren darüber, wie es in Lettland wirklich zugeht und welche Möglichkeiten dieses Land überhaupt bietet.
Auf jeden Fall. Und noch was ich erwähnen wollte, viele hatten gar nicht auf Schirm, dass Lettland zu Europa gehört. Und dann habe ich öfters halt diese Fragen bekommen, okay, ist es denn jetzt schwierig? War der Prozess für dich, nach Deutschland zu kommen, zu studieren, sehr aufwendig? Oder wie hast du das gelöst? Und ich war so, nee, ich habe mich einfach beworben und es hat einfach halt geklappt, weil ich ein Teil von Europa bin.
Elisabeth ist ein Teil von Europa, einem Europa, das aus 27 Mitgliedern besteht. Und diese 27 Mitglieder immer im Blick zu behalten, das ist ja ihr Job, Caroline Born. Und ich würde gerne noch mal auf die Zeit zurückgucken, als Sie angefangen haben in Brüssel mit der Berichterstattung für den Deutschlandfunk. Das war im September 2021. Und wenn Sie sich noch mal daran zurückerinnern, das muss ja ein riesiger Berg gewesen sein, der da vor Ihnen stand, dieser unfassbar komplizierte große Politikbetrieb. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben es mittlerweile geschafft oder Sie sind Profi da drin, hochkomplexe Themen auf 3 Minuten runterzubrechen. Aber wenn Sie sich an diese Zeit Ihres Anfangs erinnern, wie wirkte dieser Brüsseler Politikbetrieb damals auf Sie?
Ich weiß gar nicht, ob man in der Vergangenheit davon sprechen muss, weil es ist ja immer noch einfach ein Wahnsinn, das alles zu verstehen. Und man merkt es auch bei Leuten, die wirklich lange da sind, dass man immer noch irgendwas Neues lernt. Und ich glaube, da, wir haben es ja immer so ein bisschen angeschnitten, liegt auch das Schwierige da drin, das zu vermitteln. Also weil Sie vorhin gefragt haben, wie können wir Europa retten? Es ist einfach, und jetzt haben wir darüber geredet, wie kann man junge Leute ansprechen? Aber dann muss man auch nur drauf gucken, wie werden dann Erwachsene angesprochen für die Europawahl? Da geht es ja dann auch meistens um nationale Themen oder es sind nationale Wahlen. Und jetzt wurde vorhin Voice of Europe angesprochen und wir haben zum Beispiel, also man geht sehr davon aus, dass es Desinformationskampagnen geben wird und es gibt ein großes neues Digitalgesetz, das Digitale Dienstegesetz, ein Riesending. Ich weiß nicht, wie viele Leute davon gehört haben. Ich denke, die Leute, die hier sind, haben davon sicher gehört, aber es ist einfach oft, wenn was in der EU beschlossen wird, nochmal so ganz weit weg von den Leuten. Und es wird dann ja auch oft erst national ausbuchstabiert, was da wirklich drinne steckt. Deswegen ist es, glaube ich, es ist gut, sich an diesen Moment ganz am Anfang zurückzuerinnern, dass man, wenn man es jemandem erklärt, dann verstehen die Leute ja möglicherweise genauso viel wie man selber da am Anfang. Aber es ist manchmal auch einfach ein Ding der Unmöglichkeit, sowas in 3 Minuten zu machen. Ich weiß nicht, wer diese Serie Das Parlament kennt. Da wird ja auch so ein Gesetzgebungsverfahren in einer Staffel oder in 2 sogar, wie es funktioniert, ziemlich gut gezeigt. Aber man schafft es oft einfach nicht in der kurzen Zeit.
Auch was die Sicherheit angeht, wollte ich ja auch sagen, also Fehlinformation wurde ja im Januar in World Economy Summit als eine von den größten Gefahren bewertet, ja auch wegen den allen Wahlen, die wir in diesem Jahr da haben. Und ich glaube, viele haben gar nicht auf dem Schirm, wie viel Fehlinformation die konsumieren. Und also ganz, mir tut es sehr weh, wenn ich feststelle, dass junge Menschen, die vielleicht nicht so viel Grundkenntnisse haben, wenn die zum Beispiel auf sozialen Medien, auch auf TikTok oder so, diese alle Wahlkämpfe sehen, wo einige Menschen sehr viel eine falsche Information verbreitet, um die Leute zu überzeugen. Auch diese 16-Jährige, von denen wir sprechen, die auch zur Wahl gehen. Und man müsste einfach mehr aufklären, dass man sich informieren müsste auch vorher. Und dass vielleicht in den Schulen deutlich mehr darüber gesprochen wird, dass solche Fehlinformationen gibt, auch was Deepfakes betrifft, wo die Videos erzeugt werden mit Gesichtern von Leuten, die es eigentlich nicht gesagt haben. Und man müsste auf jeden Fall auch das mehr ansprechen, meiner Meinung nach, in der Politik.
Ich würde die letzte Frage jetzt gerne in diese Runde stellen, und zwar ganz einfach: Was für ein Europa wünschen Sie sich mit Blick auf die Zukunft? Und wen brauchen Sie dafür?
Soll ich anfangen? Oder? Okay. Ist auch eine große Frage. Wir brauchen alle. Das ist ein bisschen basic vielleicht die Antwort jetzt, aber ich glaube, oder so viele wie möglich vielleicht irgendwie. Ich glaube an Europa, was sich einerseits wirklich auch noch verbessert, also wo eben diese ganzen Komplexitäten, die irgendwie vielleicht diesen großen Gedanken dann so ein bisschen, also in denen sich dieser große Gedanke dann verliert, dass das ein bisschen besser wird, dass auch, also es gibt ein ganz anderes Thema noch, irgendwie Korruption im EU-Parlament, also einige Ebenen irgendwie, dass auch diese Doppelstandards vielleicht irgendwie auch aufhören und man dann auch sagen kann, okay, die EU sagt nicht nur, wofür sie steht, sondern sie steht auch wirklich dafür, und dann kann man sich sicher auch als junger Mensch, aber auch grundsätzlich, glaube ich, als Mensch besser damit identifizieren. Ich denke, also ich meine, das Wichtigste ist halt, dass wir die Klimakrise in den Griff kriegen, und das ist auch was sicher auf europäischer Ebene passieren muss, dass bessere Sozialstandards geschaffen werden, dass unsere Lebensgrundlage gesichert wird. Also es gibt eine lange Liste.
Es gibt viel zu tun.
Also wenn ich mir was wünschen darf am Ende, dann würde ich mir, so schwer das sein wird, das wissen wir, dass da noch ganz viel passieren muss, aber ich würde mir die Ukraine in einer Traum-EU drin wünschen.
Okay.
Ich würde mal sagen, einfach mal machen. Wenn wir sehen, okay, es gibt so viele Sachen, die gerade vielleicht nicht stimmen und ja, wo wir uns noch verbessern könnten. Aber einfach losgehen und einfach machen und die Leute vermutigen, das zu machen, die wirklich das in der Macht haben, Sachen zu ändern, und irgendwo einfach anfangen, Schritt für Schritt, um eine bessere Europa zu erschaffen.
Also ich hatte ja meine 5 Minuten, habe ich das meiste gesagt. Ich wünsche mir, dass was Israel, Palästina, Gaza angeht, dass die Europäische Union nicht den Fehler macht, die sie in den letzten 10 Jahren gemacht hat, nämlich sich diesem Thema überhaupt nicht angenommen hat, der Zwei-Staaten-Lösung. Heute wird Zwei-Staaten-Lösung als die Lösung dahingestellt. Ich stehe dafür. Aber wir haben den Fehler gemacht, den kapitalen Fehler in Amerika und in Europa, dass wir nichts unternommen haben, um zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen. Zwei-Staaten-Lösung heißt, dass auch Palästina ein Recht hat auf einen Staat. Und ich glaube, dass Israel erst zur Ruhe kommt, wenn die Palästinenser ihren Staat haben. Und wenn wir darauf hingearbeitet hätten, gäbe es heute kein Hamas. Hamas ist ein Produkt, dass wir keine Zwei-Staaten-Lösung haben. Und darum bin ich überzeugt, dass man jetzt, wo man dieses ganze Drama gesehen hat und die ganze Zerrissenheit gesehen hat, dass diese Barbarei, die am 7. Oktober geschehen ist, die mit nichts zu rechtfertigen ist, aber auch was wir jetzt sehen in Gaza, wo jeden Tag ein Dutzend Kinder operiert werden, die ohne Narkose die Beine amputiert kommen oder die Arme amputiert bekommen, dass dieses aufhört und dass wir als Europäische Union hier unsere Verantwortung mit übernehmen.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke für Ihre Offenheit, ich danke für Ihre interessanten Impulse und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.